Hallo Leute, willkommen bei Nuviso. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei. Und heute mit einem richtig spannenden Thema. Heute habe ich mal wieder einen Gast am Start. Und bevor ich euch den Gast vorstelle, möchte ich da mal einleiten, ein paar Worte dazu sagen. Weil ich spreche so oft davon, von Synchronizitäten, weißt du, Resonanzen und wie Dinge zusammenkommen. Und wie ich jetzt an meinen heutigen Gast gekommen bin, das ist eigentlich auch eine witzige Geschichte. In einer der letzten Folgen, wir haben ja über die Tempelritter gesprochen, haben eine Trilogie gemacht. Und in einer von diesen Folgen, da hatte ich euch, glaube ich, sogar mitgebracht, das Buch Das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco. Und ich hatte euch erzählt, das war so in meiner Jugend ein ganz, ganz wichtiges Buch, weil mir das so einen Schub gegeben hat und mir zu erkennen gegeben hat, hey, es gibt ganz viel Bildung, die du nicht in den Schulen lernst. Ja, jetzt hast du Abitur, aber das heißt gar nichts erstmal von dem, was du weißt. Und was mich da so beeindruckt hat, auch an dem Buch, ich hatte euch das erzählt, das war, dass da die Hauptfiguren, das sind unter anderem zwei Leute, die so in diesem akademischen Umfeld in Mailand sind und wie die da abends in der Kneipe sitzen und miteinander reden. Und diesen Dialog, oder sie sind eigentlich zu dritt, wenn sie dort reden, als ich das so gelesen habe als junger Mann, habe ich mir gedacht, das ist so krass, das sind so viele interessante Informationen, so viele interessante Themen. Und ich könnte bei keinem einzigen Thema könnte ich mitreden. Ich würde einfach nur in dieser Kneipe jetzt so still am Tisch sitzen, so meine Ohren gespitzt halten. Und das war damals so für mich so der Impuls, wo ich mir gedacht habe, hey, boah, es gibt viel zu lernen. Also jetzt geht es erst richtig los. Schule hat dir höchstens gezeigt, wie du so an Bücher kommst oder sowas. Aber jetzt musst du selber was machen. Und es ist so witzig, an dem Tag, wo ich euch das erzählt habe hier, habe ich tatsächlich den Kontakt zu meinem Gast bekommen. Der hat mir einen Brief geschrieben und an dem Tag ist dieser Kontakt aufgegangen. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt wie die Nerds hier sind. Und wir sind jetzt sozusagen die eine freie Kommunikation machen. Wir werden über Geschichte sprechen, wir werden über alle möglichen Themen von Geschichte sprechen. Alles Dinge, die ihr in den Schulen und Hochschulen eher nicht mitbekommen habt. Ja. Und wir haben schon im Vorgespräch uns wirklich in der Zeit verloren und deswegen freue ich mich auf richtig gespannte und spannende Gespräche hier mit meinem Gast. Und ohne weitere Einleitung, hier ist für euch bei Nuviso bei Frank Stoner zu Gast Charles Mois Fleischhauer.
Grüß dich. Ja, hi. Ich freue mich riesig hier zu sein. Ist echt cool, dass sich das so ergeben hat, dass du das vor allem möglich machst und ja, die ersten Minuten, die ich hier sitze und dir zuhöre, fühlt sich das schon fast genauso an, als wenn ich irgendwie zu Hause deine Sendung gucke. Ist total witzig, nur dass ich jetzt aktiv teilnehme.
Wie bist du denn überhaupt so auf uns aufmerksam geworden? Weil du bist jetzt auch nicht so der typische YouTuber, der sich da so in diesen Blasenwelten bewegt. Wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden?
Nee, so ein YouTuber bin ich tatsächlich gar nicht. Ich bin eigentlich echt eine klassische Leseratte. Ein Freund hat mir mal einen Link geschickt von einem deiner Videos, und zwar die ganze Geschichte rund um Sabbatai Zvi und den Frankismus. Und da habe ich das dann mal doch geguckt, obwohl ich eigentlich sehr selten so bei YouTube solche Videos gucke. Und habe dann gemerkt, ey, ich finde deine ganze Art, wie du das machst, total spannend, total interessant. Mir war das Thema auch vorher schon bekannt, aber ich hatte da nie weiter nachgehakt. Und da habe ich echt nochmal gemerkt, ey, das lohnt sich nochmal genau hinzugucken. Naja, und dann habe ich mehr Videos von deinem Kanal geguckt, dann wurde das so eine Angewohnheit, dass ich das beim Joggen gucke oder mir anhöre, besser gesagt, mit Kopfhörern oder auf dem Weg zur Arbeit. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, der Frank Stoner, der hat so viele Themen, über die er spricht, das sind auch Themen, die mich mein ganzes Leben lang schon bewegen. Themen, wo ich teilweise auch Sachen zu sagen kann, wo ich teilweise noch was hinzufügen kann, aber auch eben Themen, die, obwohl ich mich mit vielen befasst habe, für mich nochmal ganz neu sind. Als zum Beispiel das Thema Transhumanismus und Aldous Huxley und die Hintergründe, was du in vielen Sendungen so bringst. Das war für mich nochmal ganz neu und eine Herausforderung, wo ich dann gesagt habe, hey, da kannst du jetzt auch nochmal irgendwie nachforschen. Naja, und dann ging das eine ganze Weile so und dann habe ich mich irgendwie aus einer Schnapsidee daraus entschlossen, mal was zu machen, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich habe dir so eine Art Fanbrief geschrieben, ne? Das kann man so sagen. Frank, ich finde das toll, was du machst und so weiter. Und ja, und dann irgendwie kamen wir dann so ins Gespräch, haben uns kennengelernt und haben dann ja auch festgestellt, dass wenn wir einmal anfangen zu reden, dass wir dann irgendwie nicht unter 3 Stunden aus dem Gespräch rauskommen. Und daraus kam dann die Idee, dass ich jetzt mal hier bin und wir so ein Gespräch dann führen. Ne?
Ja, ist wirklich so. Wir sind, Wir sind, wie soll ich sagen, auf einem relativ ähnlichen Level in dem, was uns interessiert und welche Themen wir auch schon mal unsere Nase reingesteckt haben. Und das ist ja tatsächlich so, dass man da eben nicht so viele Leute trifft, die zu diesen Themen, die sich überhaupt dafür interessieren und dann auch, sage ich jetzt mal, qualitativ darüber reden können. Und ja, im Grunde, wenn wir schon die Dinge mitgeschnitten hätten, die wir so in den zwei, drei Vorgesprächen, die wir gemacht haben, wenn wir das schon mitgeschnitten hätten, hey, boah, das sind schon so viele krasse Themen. Und was mir auch gefällt, ist, ich hoffe, das können wir heute auch so ein bisschen zur Entfaltung bringen, dass wenn wir reden, du bist auch einer, der gerne auch mal diese Zusammenhänge darstellt. Also es geht vor allem um Verknüpfungen von Themen. Es geht um so einen roten Faden, der immer wieder zum Vorschein kommt, nicht reines Wikipedia-Wissen oder sowas. Also es gibt auch interessante Fakten, aber es ist die Verknüpfung der Fakten. Also im kreativer Denkprozesse, das gefällt mir ganz gut.
Ja, was ich an der Geschichte so interessant finde, an der Menschheitsgeschichte, ist eigentlich so eine Art holistische Sichtweise auf die Dinge zu haben, sie mit Randthemen zu verknüpfen, mit Fragestellungen, die du im akademischen Kontext nie stellen könntest, die vielleicht in einer Uni unseriös wären, die aber spannend sind, die man nicht wissenschaftlich, also die Antworten, alles ganz sauber belegen kann, aber wo man vielleicht die Ahnung hat, hey, da sind Muster, da sind Zusammenhänge, da sind irgendwie Dinge, die spannend sind, die du eben nicht so ohne weiteres in unseren Bildungsanstalten mitbekommst. Oder wenn du jetzt mit jemand, der in Anführungsstrichen so klassisch gebildet ist, drüber sprechen kannst, sondern da brauchst du schon so ein bisschen so unser Nerd-Gen, sag ich mal, von so dieses bisschen verrücktere Mindset, also verrückt tatsächlich im Sinne von verrückt, um irgendwie so von der Seite oder aus einer Schrägperspektive mal auf Sachen zu schauen. Und dann erscheinen viele Dinge ganz anders und in größeren Zusammenhängen und in anderen Zusammenhängen. Und da irgendwie so einzutauchen, das finde ich super spannend. Und es ist eine Sache, ob man das zu Hause alleine für sich selber macht und irgendwie die Nase in Bücher steckt und beim Spaziergang im Wald irgendwie über die Welt philosophiert. Oder ob man jemanden hat, mit dem man mal wirklich so den Ball hin und her schießt. Und ich glaube, das ist so bei uns irgendwie so in unseren Gesprächen bisher immer so passiert. Und das macht mir super viel Spaß. Und umso toller, das jetzt mal hier zu machen. Vor
Ja,
Publikum, für Publikum.
genau, von Publikum für Publikum, weil das ist auch, was ich auch oft sage, das ist ein humanistischer Ansatz. Also Wissen zu teilen, Wissen öffentlich zu machen, nicht nur im Verborgenen darüber zu reden, im Privaten oder gar hinter irgendwelchen Logentüren, sondern Wissen zu teilen. Und das ist was wir machen. Und ja, ich hoffe, dass auch für viele Leute da draußen das auch einen Input gibt. Und da bin ich mir auch sicher. Ihr müsst auch keine Sorge haben, es ist nicht nur für irgendwelche Nerds. Sondern, ich meine, ja, wir sind zwar nerdhaft, aber
Ja,
es ist nicht so, dass
aber
wir,
angenehme
genau,
Nerds.
es ist nicht so, dass wir irgendwo im Elfenbeinturm sitzen und uns da über irgendwelche historischen Dinge unterhalten, sondern, ey, ich meine, Geschichte hat auch immer zu tun, zu verstehen, woher komme ich, um zu verstehen, wo stehen wir jetzt. Und das ist so der Ansatz, um den es auch
Genau,
geht.
und wo du das auch gerade mit diesem Elfenbeinturm ansprichst, das ist halt auch dieses abschreckende. So unihafte, oder für viele könnte es abschreckend sein. Aber was ich spannend finde, ist, Sachen irgendwie mal transparent zu machen. Auch ganz viele Denkanstöße, Denkansätze zu vermitteln. Also, ich bin ja auch nicht Experte für alles, aber ich habe in ganz viele Themen mal reingeschaut und habe auch viele Ideen, wo noch Forschungsprojekte möglich wären, wo ich weiß, hey, wenn du da jetzt weiter bohrst, so wie nach so einer Ölquelle, da wirst du was finden. Da könnte man mal wirklich weiter in die Tiefe gehen. Und ich finde es interessant, wenn wir heute verschiedene Themen so austauschen werden, dass es Zuschauern die Möglichkeit gibt, dann auch eben zu sagen, hey, das interessiert mich. So cool, dass die das mal ansprechen. Habe ich noch nie gesehen. Da werde ich mal nachforschen. Und vielleicht löst das so kleine Lawinen aus, verschiedene Richtungen.
Genauso, das finde ich großartig, dass du sagst, weil genau das ist auch mein Ansatz. Weißt du, ich meine, wir stehen ja hier nicht als Meister, die alles wissen und es kommt oben von der Kanzel runter, so wie in der Uni, weißt du, der Professor spricht und du bist Student und schreibst brav mit. Sondern, das werdet ihr auch sehen und das kommt auch immer wieder hier vor an der Sendung, es gibt Themen, wo ich sehe, hey, wow, das ist lohnenswert. Also meine Intuition, mein Gespür sagt mir, das ist echt interessant. Ohne dass ich aber sagen kann, das ist jetzt schon alles ausgearbeitet. Ich meine, ey, Geschichte oder überhaupt Forschung ist wahrscheinlich eine Art Lifestyle. Es geht permanent
Ja,
darum,
Lifestyle.
Dinge weiterzubringen. Und es ist nicht so eine Sache wie, oh, jetzt habe ich mein Meisterstück und jetzt ist nur noch einseitig so ein Wissenstransfer. Sondern es ist eben genau wie du sagst, ja, das ist auch die Grundidee von dem, was ich hier mache. Auch diese Schwarmintelligenz, wir sind viele Leute und wir haben ja auch bei den Zuschauern viele sehr, sehr gute Leute. Wie mir auch Leute wie dich. Und ich weiß das, weil ich ja auch viele Resonanz bekomme. Da sind echt großartige Leute und echt, das sag ich schon Gänsehaut. Weil mich das jedes Mal auch, also das ehrt mich, weißt du, dass gute Leute so ihre Zeit auch dem widmen, was wir ja machen. Und dass da so ein bisschen Input rauskommt. Aber die Idee ist eben immer, so zu inspirieren, auf Themen aufmerksam zu machen. Und dann auch, weißt du, es gibt manche Informationen, die sind für jemanden neu, aber derjenige kann vielleicht mit der Information genau was anfangen, weil die perfekt da reinpasst in dem, was der schon wieder erarbeitet. Und das ist so unser Geist. So. Jo, mit was wollen wir denn reingehen? Ich würde mal vorschlagen hier, weil wir haben ganz viele Themen, über die wir sprechen können. Lass uns mal reingehen als eine kleine Reaktion auf eine der letzten Sendungen, die ich gemacht habe, die auch, wo es auch viel Resonanz gab. Danke an der Stelle nochmal. Diese gewagte These, die ich mal rausgehauen habe, wurde die Schweiz von den Tempelrittern gegründet. Und bei dem ganzen Thema Schweiz und Orden, da hast du auch eine Menge zu ergänzen. So, wollen wir mal da einsteigen? Da
können wir gerne machen. Also es ist ein ganz interessantes Thema. Ich habe auch deine Sendung dazu erst jetzt vor kurzem geguckt. Beim Kochen habe ich sie mir
das ist ja dann eine Gambo geworden.
Ja. Was ist das für das geworden? Das ist ganz witzig. Aber es ist ganz interessant. Also es gibt viele Sachen im Zusammenhang mit der Schweiz, wie du es halt gesagt hast, die militärische Tradition, das Bankwesen, diese frühen Ansätze einer Art von Demokratie, der Kampf gegen die Obrigkeit, die protestantischen Richtungen, die sich so Calvinismus, was sich dort irgendwie so konzentriert hat, wo man auf jeden Fall ansatzweise ja schon irgendwie sagen kann, ja, irgendwas deutet so in diese Richtung. Und du hattest, glaube ich, auch in der Sendung warst du darauf eingegangen, dass so die Farben der Schweiz korrespondieren auch mit den Templerfarben, nur wenn man sie umdrehen würde. Und interessant ist beim Malteser-Ritterorden, der ja auch, ich weiß nicht, ob zeitgleich mit den Templern, ich glaube kurz danach, entstand und der in vielerlei Hinsicht auch die Rechtsnachfolge der Tempelritter angetreten ist. Da war eben die Kriegskutte war so genau in diesen Farben. So, wenn die Ritter in die Schlacht gezogen sind, da hatten die diese eben auch so ein weißes Kreuz auf rotem Grund. Es ist natürlich das Malteser-Kreuz, nicht das Schweizer-Kreuz. Aber es ist interessant, es wirkt so.
Und warte mal, das war jetzt kein Versprecher, du hast gesagt, weißes Kreuz auf rotem Grund.
Oder verspreche ich mich? Ich frage mal,
weil weißes Kreuz auf rotem Grund ist Schweizer Flagge.
Nee, roter Mantel mit weißem Kreuz, ich habe es mir aufgeschrieben.
Roter Mantel mit weißem Kreuz, das ist eigentlich interessant, weil das ist ja dann sozusagen schon...
Ja, genau.
...schon wie die Kombination Schweiz.
Weil ja, genau, das war's, ja.
Rot auf weißem Grund, also es hat sich sozusagen, was du sagst, das war also damals schon zur Kreuzzugszeit, gab es auch schon diese Farbspiegel, dass man das genau andersrum machte.
Ja, genau. Und und ich finde auch, das ist einfach super spannend, wenn man dann mal schaut, so neben dem Templertum, wo hat sich das dann eigentlich historisch verloren? Dann spielt das in freimaurerische Legenden rein. Da gibt es ganz viele Orden und Organisationen, die sich in der Tempelritter-Nachfolge sehen. Aber auch eben halt Organisationen wie der Deutschritterorden oder dieser Malteserorden haben dann so eine Eigendynamik ja entwickelt, die historisch ganz spannend ist. Gerade der Deutschritterorden, der ist dann ja auch eben ja, durch die Folgen des Zweiten Weltkriegs sind ja auch die letzten Reste, wenn man jetzt etwas großzügig Preußen als irgendwie, ich würde es tun, als Nachfolgestaat des Deutschordensstaates betrachtet, verschwunden. Aber was ich spannend finde, ist, der Malteserorden existiert noch. Also der Deutschritterorden übrigens auch noch. Die haben noch eine super kleine Dependance in Wien, aber bei weitem nicht mehr so bedeutsam wie früher. Aber der Malteserorden, der scheint so hinter den Kulissen der großen Macht komplexe Machtnetzwerke, Machtmuster in Europa noch meiner Meinung nach eine große Rolle zu spielen. Wie man die jetzt konkretisiert, das ist schwierig. Da sind wir echt in diesem sehr spekulativen Bereich. Aber ähnlich wie bei der Schweiz deutet super viel irgendwie in diese Richtung.
Es gibt ja die, auf Englisch heißen sie die Knights of Malta, der Malteserorden, die sind ja ein eigenes völkerrechtliches Subjekt. Ja, also das ist nicht einfach nur ein Verein oder eine Organisation, sondern die haben einen fast schon privilegierten Rechtsstatus.
Ja, also das ist super spannend. Nach dem Fall von Akkon haben sich ja dann die Kreuzfahrerorden aus dem Nahen Osten zurückziehen müssen und die Malteser-Ritter waren dann auf Malta und ich bin auch der Meinung auf Rhodos und oder vielleicht auch erst auf Rhodos und dann auf Malta. So genau weiß ich es selber gar nicht. Ja. Auf jeden Fall am Ende waren sie dann auf Malta. Und Malta ist einfach so zentral im Mittelmeer gelegen. Es ist wirklich ein strategisch super wichtiger Ort, würde ich sagen. Einfach, wenn man so das Mittelmeer kontrollieren möchte. Du bist von dort schnell in Italien, du kannst irgendwie West- und Ostmittelmeer voneinander trennen, du bist schnell in Nordafrika. So, und da haben sie sich eigentlich in so einer Art, man müsste schon fast sagen, super Festung festgesetzt über Jahrhunderte und haben dann, wenn ich mich richtig erinnere, letztlich erst durch die Eroberungen durch Napoleon ihren Landbesitz dort verloren. Und das Spannende ist, was die Malteser dann gemacht haben, die haben sich einen neuen Schutzherrn gesucht. Und das finde ich interessant, weil das auf viele Sachen irgendwie auch ein interessantes Licht wirft, die auch noch mit diesem Orden zusammenhängen. Und zwar haben die sich dann 1780 Zar Paul I. als Schutzpatron gewählt. Und man muss sich das vergegenwärtigen, der Malteserorden ist katholisch.
Ja.
Und der russische Zar, das ist das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche und eben halt auch nach dem Untergang Byzanz eigentlich wirklich der Kopf der Orthodoxie, der politische Kopf. Und dem ordnen sich jetzt dieser katholische Orden unter. Und das finde ich schon mal spannend, dass die da konfessionell irgendwie kein Problem mit hatten. Und was ich dann auch noch spannend finde, ist, dass es auch einen protestantischen Zweig der Malteser gibt, die Johanniter. Und das ist auch spannend, der Malteserorden, der war so in so Balleien nennt sich das, untergliedert, so Bezirke. Und die hatten auch einen Bezirk in Brandenburg. Ja, also sozusagen in Preußen, wenn man so will, preußischen Staat. Und der war direkt Nachfolge, eine rechtliche Nachfolge von dem Tempelritterstützpunkt, der dort war. Ne? Wir haben immer noch Berlin-Tempelhof. Das ist
Richtig, wir haben
Tempelhof, das ist von
Berlin-Tempelhof,
den
wir haben
Tempelrittern.
Berlin-Kreuzberg.
So,
Ja.
und das übernehmen dann die Malteser. Und mit der Reformationszeit wird dieser Teil des Malteserordens protestantisch. Der spaltet sich eigentlich ab. Das sind dann die Johanniter. Was spannend ist, dass die heute noch, dieser protestantische Zweig, ganz enge Verbindung zum Katholischen hat. Die sind zwar kirchenrechtlich getrennt, die haben aber, soweit ich weiß, wenn der Malteserorden Versammlungen hat, wo die mit ihren wichtigen Oberhäuptern irgendwas besprechen, entsendet auch der protestantische Johanniterorden da Leute, die haben dann kein Stimmrecht, aber die dürfen dabei sitzen. Und dieses etwas überkonfessionelle oder dass die ja nicht so ganz hart die Fronten eigentlich fahren, das finde ich schon mal interessant.
Diese ganzen, also gerade nachdem dann der Templerorden ja, nicht untergegangen ist, sondern in den Unter- oder nachdem diese Geschichte vorbei war
Ich würde
und
sagen, transformiert wurde.
genau, transformiert ist vielleicht das passende Wort, danke dir dafür. Das ist eigentlich richtig spannend, diese Nachfolgeorganisationen eben. Malteser, du hast auch den Deutschen Orden angesprochen. Und ich meine, manche von denen haben über Jahrhunderte noch weitergewirkt. Lass uns ein bisschen über den Deutschen Orden sprechen, weil das ist auch etwas, was viele Leute in unserer Geschichte gar nicht sehen, welche Bedeutung der hat. Wie du es schon
Enorm.
gesagt hast, ich weiß nicht, sehen wir das noch als These oder sehen wir schon als Fakt, dass Preußen im Grunde der Rechtsnachfolger ist dem Deutschen Orden, der tatsächlich einen eigenen Staat gebildet hat mit manchmal Marienburg,
Es ist ganz
auch die
interessant, also
Zentrale, so die Hauptstadt.
der Deutschritterorden hat halt eben diesen baltischen Raum dominiert und hat dort die ja, heidnischen, noch nicht christianisierten Völker mit dem Schwert eigentlich zum christlichen Glauben gezwungen und hatte eben diesen Ordensstaat. Und dann gab es ja irgendwann im 15. Jahrhundert die Schlacht von Tannenberg, der große Sieg der Polen, ja, für das polnische Nationalbewusstsein ganz entscheidend. Königreich Polen, oder ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt schon Polen-Litauen, schlägt den Deutschritterorden. So ein klassisches Ritterheer wird von schon einem etwas dynamischeren Kavallerieheer geschlagen. Und da gerät dann eben halt auch das, was dann später so Ostpreußen wird, unter polnische Oberherrschaft. Und da verschwindet scheinbar so der Deutschritterorden eigentlich dann in dieser ganzen Epoche. Aber der wirkt weiter und später entwickelt sich das preußische Staatswesen daraus. Das würde ich schon so als sehr naheliegende These behaupten. Und ganz interessant ist ja auch, dass er im Baltikum ganz eng mit der Hanse zusammengewirkt hat. Ja, also es war so jetzt Litauen, Lettland, Estland, diese Region, das war so alles Einflussgebiet eigentlich des Deutschritterordens und der Hanse. Und das spielt ja noch in die Flagge des Kaiserreichs rein.
Ja.
Die Flagge des Kaiserreichs, schwarz, rot, weiß. So, schwarz und weiß ist Preußen. Schrägstrich Deutschritterorden und rot sind die Hansestädte. Und
Genau.
das ist eigentlich so diese Großmacht im Baltikum. So wie du im Mittelmeer dann natürlich da Venedig und solche Geschichten hattest, aber so in diesem Ostseeraum ist das über viele Jahrhunderte der Deutschritterorden und die deutsche Hanse. Und diese Mischung halt aus Rittern und Kaufleuten, die da
Genau.
eigentlich herrschen.
Das finde ich auch super interessant, dass du sagst dir, also wie du das nochmal erklärst, diese alte Flagge des Kaiserreichs, also
Ja.
schwarz-weiß-rot, heute ja total verpönt. Viele Leute haben Angst davor, hat das nicht irgendwas mit Nazi zu tun? Nein, hat es nicht. Das ist die Fahne des Kaiserreichs. Natürlich gibt es heute Leute, die das auch nicht wissen und für ihre Zwecke irgendwie missbrauchen.
Ja,
Aber die
klar.
Flagge an sich finde ich hochspannendes Thema, weil dieses Schwarz-Weiß des Deutschritterordens. Die Templer hatten ja dieses Rot-Weiß, aber eben dann als die deutsche Ordensritter nehmen das weiße Kettenhemd, schwarzes Kreuz drauf, schwarzes Tatzenkreuz drauf. Übrigens, dieses Kreuz sehen wir heute noch im deutschen Militärumfeld, also eisernes Kreuz als Ehrenanstecker, aber auch auf den Panzern ist immer noch
Ja,
so dieses
ja.
Kreuz drauf und eben nicht ein Stern,
Ja.
wie bei den Amerikanern oder bei den Russen so. Da sieht man diese Kontinuität.
Und
Aber hier ganz kurz, ich finde es so schön, dass du da auf diese Flagge eingehst. Und weil ich sage das auch manchmal, und das glauben mir oft Leute nicht, wenn ich so frage, hey, weißt du eigentlich, warum die deutsche Fußballnationalmannschaft in Schwarz-Weiß spielt und nicht in
ja.
Schwarz-Rot-Gold? Ich meine, warum ist das so? Und wenn ich das dann erzähle, dann gucken die Leute mal groß. Deswegen freue ich mich, wenn du das ja auch mal raus hast. Ja?
Ja, und es ist ja auch spannend, die italienische Marine. Die haben auch natürlich als Marine ein eigenes Wappen und das besteht irgendwie so aus vier Wappenbestandteilen. Ein Bestandteil ist das Malteserkreuz. Bei den Italienern, ne? Das ist Mittelmeerraum, das ist ein
Ah,
anderer
italienische Marine,
Ritterorden.
Venedig, Kreuzzug und so
Venedig
weiter, Schiffe.
und auch Malteserorden. Ne? Und du hast dann natürlich in der deutschen Militärtradition diesen Bezug zum Deutschritterorden. Da durch die Ritterorden, durch diese Verbindung eigentlich von Rittertum und Mönchstum wurde ja auch. Wurden viele Dinge erst, die für uns jetzt selbstverständlich sind, auch im Militär, so wie diese ganz strikte Disziplin, diese Ordnung, dieses ganz durchstrukturierte erst geschaffen. Vorher waren ja europäische mittelalterliche Heere ja noch eher, also ich würde sagen, wild im Vergleich dazu. Kann man schon sagen, ob.
Denke ich auch. Also auf jeden Fall so all das, was man, sagen wir mal so, und ich versuche es jetzt neutral zu formulieren. Es klingt halt dann manchmal heute schon so, als ob es in irgendeinem Lager wäre. Aber diese ganze Idee, der Militarismus, preußischer Militarismus, der auch dann letztens Deutschland so stark gemacht hat und sogar in diese Position gebracht hat, hier erste Hälfte 20. Jahrhundert, das ist relativ weltweit gesehen doch ein kleines Land, dann mit so vielen Ländern gleichzeitig Krieg führt, was ja auch tatsächlich vielen Völkern der Welt gedacht haben, was geht denn ab, wie könnt ihr das machen? Das ist tatsächlich diese Tradition, oder? Diese Disziplin, diese Opferbereitschaft, also all diese Werte, die so im Militär weitergegeben werden, die haben ihren Ursprung dort in diesen Kreuzfahrern drin,
Ja,
ne?
ich gehe sogar noch so weit, ich sehe selbst die DDR letztlich in dieser Tradition. Die DDR, ihrem Selbstverständnis nach, ist klar sozialistischer Staat, Ostblock. So, aber im Endeffekt, die ist mit Berlin als Herz, das ist so das alte Brandenburg. Das ist für mich noch das letzte Überbleibsel irgendwie von Preußen. Es war dann sozialistisch, aber so dieser ganze Militarismus, so ein kleiner Staat, der auch eigentlich wirtschaftlich nicht so potent war, aber super hochgerüstet und. Trotzdem ja, die NVA war echt stark, ne? Das muss man einfach sagen. Und mich erinnert es irgendwie daran. Das ist jetzt eine Vereinfachung und etwas grob, aber man kann schon so sehen, so, das wird dann immer dünner, die Suppe. Aber so in der DDR ist es noch so ein bisschen drin. Das sind so die allerletzten Nachwehen irgendwo so dieser ganzen Geschichte.
Faszinierend,
Zumindest sehe ich das so.
dass du das da noch siehst, finde ich faszinierend. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich das. Also ich kann dir gut folgen, was du da so meinst.
Es ist eine gewagte These.
Wo man es ja auf jeden Fall sieht, und das ist ja auch wirklich ein richtig, richtig spannendes Thema, also fast schon ein Metathema in der Geschichte. Das ist, wo man das ja sieht, ist in der NS-Zeit. Und
Ganz genau.
in so vielen Dingen könnte man ja einen Fall aufmachen und sagen, hey, diese ganze NS-Bewegung steht in einer Kontinuität, die zurückreicht bis zu diesem deutschen Orden. Würdest du dem zustimmen? Siehst du da auch diese Kontinuität?
Jein. Ich würde sagen, natürlich, ein Strang, der mit in diesen großen Komplex NS-Zeit, NS-Führung, NS-Militarismus reinspielt, ist natürlich Deutschritterorden, Preußen, Deutsches Kaiserreich, Wehrmacht, Reichswehr und das führt natürlich da rein. Schon, aber der ganze Nationalsozialismus, wenn wir jetzt gerade auch über so ein bisschen verborgene oder okkulte Hintergründe nachdenken, dann hat der noch andere Wurzeln, die ich persönlich schwerer gewichten würde.
In welche Richtung denkst du da?
Also es ist ganz spannend, weil Nationalsozialismus ist ein tagtägliches Thema. Du kannst ja in Deutschland eigentlich gar nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen oder dass du nicht einmal am Tag irgendwie über Hitler und die NS-Zeit stolperst. Aber wir haben ein recht vorgefertigtes, schablonenhaftes Bild davon. Und wenn man sich jetzt aber mal näher und vielleicht auch aus Sicht von Geheimgesellschaften, Geheimdiensten, Netzwerken oder auch eben solchen ja, historischen Mustern über Jahrhunderte damit befasst, dann kommen eben andere Sachen in den Fokus. Und ganz interessant ist eben halt die Thule-Gesellschaft. Die Thule-Gesellschaft, die ja von Rudolf von Sebottendorf, einer super spannenden historischen Schlüsselfigur der deutschen Geschichte, von der eigentlich keiner so richtig weiß, gegründet wurde, die kann man schon fast als eine Art Vorläuferorganisation der NSDAP sehen. Also ich würde es zumindest so sehen. Und die hat eben viel auch mit okkulten Kreisen zu tun, mit Okkultismus, was sich dann auch so in der Waffen-SS und, der, ja. und deren Symbolik und der Wewelsburg
die ganze Ordensgeschichte Wewelsburg, wie die sich da aufstellen.
Das ja, ist und da, ein, das kommen, ist Orden, da kommen, finden die beiden Stränge zusammen. Ja. Da würde ich sagen, ist so dieser Thule-Okkultismus und dann eben auch dieses entstellte Deutschrittertum. Oder wir wissen ja gar nicht so richtig, was eigentlich esoterisch die Deutschritter vielleicht für eine Lehre hatten. Aber da findet das auf eine gewisse Weise zusammen. Es ist wie so ein Kristallisationspunkt, auch die ganze NS-Bewegung. Und ja, die ganzen Wurzeln, wenn man sich jetzt mal den von Sebottendorf mal anschaut, dann ist das total spannend. Der ist nämlich kein geborener von Sebottendorf, der ist eigentlich ein geborener Rudolf Glauler.
Aber warte mal, genau, lass uns über Sebottendorf sprechen, aber lass uns mal die Leute auch da abholen. Manche haben den Namen vielleicht noch nie gehört. Wer ist das?
Ja, das wollte ich jetzt gerade erklären. Also der heißt halt Sebottendorf, genau. Aber der heißt ursprünglich anders. Der ist geboren als Rudolf Glauler. Ich glaube sogar in Sachsen oder Preußen, bin ich ganz sicher. So, und dieser Rudolf Glauler ist irgendwie, ich glaube, Sohn eines Eisenbahningenieurs, studiert auch Ingenieurswissenschaften. Und der geht irgendwann in den Orient, ja, ins damalige Osmanische Reich. Mhm. Und jetzt wissen wir gar nicht so genau, was der da macht. Weil der hat einen autobiografischen Roman hinterlassen, den er mal geschrieben hat, wo man so Rückschlüsse ziehen kann. Es gibt verschiedene Quellen, die auch irgendwie so seine Aufenthalte da bestätigen, aber vieles bleibt im Verborgenen. Auf jeden Fall ist er angestellt bei einer Art türkischen Adligen, so einem Großgrundbesitzer. Der stellt ihn ein als Ingenieur und der macht da so eine Art, ja, wir würden das heute Entwicklungshilfe vielleicht nennen. Ja, so bringt Know-how, er hat ja auch Ingenieurswissenschaften studiert und war zur See, war auch noch gefahren. Und da kommt er in Kontakt mit okkulten Kreisen im Osmanischen Reich. Jetzt denkt man irgendwie, hä, was gibt es denn da für okkulte Kreise oder das verbinden wir vielleicht gar nicht.
Da denkt man, Osmanisches Reich, Islam.
Ja genau, wir denken jetzt erstmal, hä, das ist doch ein monolithischer muslimischer Block. Und das ist es in dieser Zeit eben nicht. Also es gibt riesige Christen- und Judengemeinden im Osmanischen Reich und verschiedenste Völkergruppen. Und dieser Rudolf Glauler, der kommt in Kontakt eben halt mit interessanten Persönlichkeiten, mit Sufi-Orden. Der wird in Freimaurerlogen eingeführt.
Im Osmanischen Reich?
Ja, da sind schon seit dem 18. Jahrhundert ganz massiv Freimaurerlogen aktiv, sowohl in Ägypten als auch im Griechenland, was damals dazugehört, als auch so in Anatolien. Und in diese Kreise gerät er und lernt interessante Leute kennen, unter anderem auch Juden. Was sehr spannend ist, weil er später eben halt radikaler Antisemit ist. Aber in dieser Phase hat er ganz viel mit Juden zu tun. Der ist auch irgendwann, arbeitet der, ich glaube, als Lehrer in so einem Dorf für jüdische Auswanderer aus der Ukraine. Und das macht seine Figur auch so widersprüchlich. So seine Wurzeln, die sind gar nicht so, ich sag mal, so intolerant, so wie der sich dann später politisch positioniert. Und ich bin über das Thema schon vor Jahren gestoßen und habe es dann aber so eigentlich gedanklich wieder weggepackt. Hat mich nicht weiter interessiert. Und als ich aber eben dann deinen Beitrag gesehen hatte über Sabbatai Zvi, über den Frankismus, über diese sabbatianische Bewegung im Judentum, diese Sekten, die eigentlich das Judentum umgedreht haben, von innen nach außen gekehrt, man muss schon sagen, verkehrt haben, und der Nachwirkung, da bin ich hellhörig geworden, weil du hast damals über die sogenannten Dönme gesprochen. Ja, das ist so eine ethnisch-religiöse Gruppe, können wir ja vielleicht gleich nochmal erklären, was das genau ist, die dann im Osmanischen Reich noch gewirkt hat. Und ich habe dann irgendwie für mich innerlich so mal eins und eins zusammengezählt und habe ich mich gefragt, ja, kann denn dieser Glauler oder Sebottendorf, kann der mit denen in Kontakt gewesen sein? Kann das irgendwie zusammenhängen? Und wenn es zusammenhängt, dann hängt es ja auch mit der NS-Entstehung und der Keimzelle der NS-Bewegung zusammen. Und wenn du dann in diese Thematik einsteigst, dann kommst du vom Hundertstens ins Tausendste, sondern jetzt wird es immer super spannend.
Oh ja, allein schon in den paar Sätzen, die du jetzt machst, sieht man schon, da tun sich Möglichkeiten auf, ganz viele interessante Verbindungen zu ziehen, so Verknüpfungen. Aber lass uns echt nochmal so hervorheben, welche Rolle spielt eigentlich Sebottendorf im Nationalsozialismus? Weil die
Ja,
meisten Leute kennen ihn nicht und dann Nazis und so Hitler und so.
ich würde noch mal ein bisschen weiter auf seine Biografie eingehen, damit das plastischer wird. Also er beschreibt das in seinem autobiografischen Roman Talisman des Rosenkreuzers.
Echt, so heißt er?
Ja, so heißt.
Talisman des
Ja, das
Rosenkreuzes.
ist auch,
Ein autobiografischer Roman,
ich habe
hat
das
er.
Ding
Nein.
gelesen. Es ist eine Mischung aus Autobiografie und Fantastik und Okkultismus. Aber da beschreibt er, dass er von einem Juden namens Termudi in Bursa, das ist eine Großstadt südlich von Istanbul oder dem damaligen Konstantinopel, in eine Freimaurerloge eingeführt wird. Und dieser Jude Termudi stammt ursprünglich aus Thessaloniki. So, und jetzt muss man ein bisschen erklären, was eigentlich Thessaloniki in dieser Zeit ist. Thessaloniki ist für uns heute eine Stadt in Nordgriechenland, ganz klar. In der osmanischen Zeit gehört das aber zum Osmanischen Reich und hat interessanterweise eine jüdische Bevölkerungsmehrheit. Ja, da leben zumindest 50% Juden und eben sephardische Juden, also die orientalischen Juden, die mal aus Spanien, auch eine spannende Geschichte, 1492 vertrieben wurden. Und eben halt auch, es ist das Zentrum der Dönme. Also eben dieser Sekte von diesem Sabbatai Zvi, die dann mit Sabbatai Zvi zusammen nach außen hin zum Islam konvertiert ist. Und Thessaloniki ist eben Zentrum der Dönme, als auch so des osmanischen Judentums. Und die Stadt Thessaloniki ist so das Tor nach Westen. Das ist so das, was in Russland lange Zeit St. Petersburg ist. Oder in China Shanghai. Ja, Thessaloniki hat in der Zeit schon eine Bahnverbindung nach Paris, hat aber noch keine nach Istanbul. Ja, die konntest schneller wahrscheinlich irgendwie nach Paris reisen.
Im 19. Jahrhundert schon,
Ja,
gab es da schon eine
also Ende des
Bahnverbindung.
19.
Ah, okay.
Jahrhunderts. Und so haben die eine Verbindung nach Frankreich. Und halt eben diese Dönme sind als Kaufleute ganz aktiv, haben super Connection, ganzes Netz nach Wien, nach Berlin, vor allem nach Frankreich aber auch. Und da kommen so Ideen und auch die Freimaurerei kommt daher. Interessanterweise aus Italien. Auch spannend, was hat das mit der Einigungsbewegung Italien zu tun und so weiter. Und da ist so dieser Schmelztiegel dieser ganzen Bewegung. Und ich finde es spannend, dass Sebottendorf eben beschreibt, dass er in diese okkulten Kreise eingeführt wird, eben von einem Juden aus Thessaloniki. Da, wenn man da eins und eins zusammenzählt, dann wird es spannend halt. Und interessanterweise wird er dann, also er ist ja eigentlich Rudolf Glauler, angeblich von einem Adligen aus der Familie von Sebottendorf, der in der Türkei angeblich ausgewandert ist, adoptiert. Und das wird dann in Deutschland später auch angezweifelt. So. Und ich glaube, er darf sich dann irgendwie Rudolf Sebottendorf nennen, aber darf das von nicht mehr benutzen. Aber es wird wohl auch von den Nachfahren dieser Sebottendorf-Familie nicht so wirklich dementiert. Wir wissen es nicht, was da wirklich hintersteckt. Auf jeden Fall, es ist interessant. Ich denke, dass, weil es so wirkt, als wird er mit einer neuen Identität ausgestattet oder stattet sich damit aus, eben halt auch als Adliger, weil er dann diese Thule-Gesellschaft in München gründet. Und da sind eben großbürgerliche und auch adlige Kreise ganz stark drin. Und ich glaube, dass man in dieser Zeit, ohne jetzt ein von Sebottendorf zu sein, so hätte der das so politisch nicht umsetzen können. Der brauchte diese neue Identität. Und der reist dann eben halt auch zurück nach Deutschland und witzigerweise hat er eine türkische Staatsbürgerschaft. Kann deshalb auch nicht in den Ersten Weltkrieg eingezogen werden. Und ist halt immer türkischer Staatsbürger. Und den verschlägt es dann 1919 nach München. Und da gründet er die Thule-Gesellschaft, die eigentlich eine Zweiggesellschaft ist, des, ich glaube, Germanenordens. Und da gab es noch vorher den Hammerbund und Spitz, das sind so verschiedene radikal antisemitische Organisationen. Und es ist für mich schwer greifbar, wie das jetzt zustande kommt, dass der Sebottendorf, der eigentlich in seiner, ich sag mal, osmanischen Zeit auch viel mit Juden zu tun hatte, viel mit Freimaurerkreisen und solchen Sachen, dann in diese Richtung plötzlich politisch aktiv wird in München. Und die Thule-Organisation, dieser Thule-Orden, das wird eigentlich die Keimzelle der NSDAP. Denn die gründen, die entschließen sich dann irgendwann, ja, wir wollen jetzt auch die Arbeiterschaft für unsere Ziele gewinnen. Und dann gründen sie ich glaube, das nennt sich erstmal Deutscher Arbeiterverein und das wird dann die DAP, Deutsche Arbeiterpartei. So, da wird interessanterweise ein junger Gefreiter oder nicht mal ganz so junger Gefreiter namens Adolf Hitler von seinen Vorgesetzten hingeschickt. Ne, das ist ja auch, wie kam Hitler überhaupt dazu? Der ist da nicht irgendwie freiwillig hingegangen, der wurde dahin geschickt zum Spionieren. Zumindest ist das die offizielle Variante. Und der Rest eigentlich, seit Hitler dann da ist, das ist dann Geschichte, das ist bekannt. Das wird dann zur NSDAP und die NSDAP, die vertuscht eigentlich, finde ich, könnte man so sagen, eigentlich diese Wurzeln in dieser Logenwelt, wenn man so will.
Ja, ja, weil das entspricht ja jetzt nicht dem Bild, weder dem des der deutsche Arbeiter und dass das alles da so aus Deutschen rausgewachsen ist. Weil ich meine, das ging doch ganz anders. Plötzlich kommen da diese Impulse aus dem Orient, aus dem Osmanischen Reich, aus Logentum und so weiter.
Ja, ja, und spannend ist auch, es gibt dann in Bayern gibt es ja auch eine Revolution. Ne, da gibt es ja kurze Zeit eine Räterepublik, so eine Art Sowjetstaat.
Kurt Eisner war das, ne?
Kurt Eisner, der wird dann erschossen und dann gibt es irgendwie so eine Art kurze Machtergreifung von wirklich so Hardcore-Kommunisten. So,
die Bayerische Räterepublik oder die Münchner Räterepublik.
Ja, und interessanterweise auch die Führer sind aus Russland, sind emigrierte Juden, ich weiß jetzt nicht die Namen, ich glaube es waren drei, was auch natürlich diese antisemitischen Kreise so ganz stark befeuert hat. Ne? Das passt ja auch in deren Weltbild, jetzt als der politische Feind. Und da gibt es eine interessante Geschichte, die verhaften mehrere Thule-Leute und erschießen die. Das ist ein Geiselmord. Ich glaube, 7 oder 9 Thule-Leute werden dann erschossen von denen. Und da sind spannende Namen drunter. Ich habe sie jetzt gar nicht alle parat, aber zum Beispiel, ich glaube sogar eine Graf oder eine Gräfin aus dem Hause Thurn von Taxis oder wie die heißen, das ist ja auch so eine ganz bekannte Adelsfamilie irgendwie heute noch.
Thurn und Taxis nur zur Erinnerung, hey, alter Adel, manche sprechen auch manchmal von schwarzer Adel, weil es gibt auch diesen italienischen Zweig der Familie, die Toro i Tasso, wie sie geheißen haben und das geht dann zurück so oberitalienischer Adel und
also ja, auf jeden Fall ein bedeutendes Gesetz. Also solche Kreise, die mischen da in der Thule-Gesellschaft mit. Ja. Und was die Geschichte dann auch spannend macht, ist so dieses Gemisch aus diesen, die haben ja eine Ideologie, das nennt man ja so Ariosophie. Das geht dann auf Guido von List, Lanz von Diebenfels. Das ist so im 19. Jahrhundert, das sind so okkulte Strömungen, die sich ganz stark mit Runen befassen. Ja, mit so einer postulierten Frühgeschichte der Germanen und Arier und so ganz fantastisch. Das, was dann auch später NS-Ideologie wird. Naja, und sowas machen die da halt in diesem Thule-Orden. So ist es so esoterisch. Und dann aber auch eben diese politische Agitation. Und das mischt sich alles. Und wenn man jetzt aber im Hinterkopf hat, dass es diesen Einfluss gibt, ja irgendwo, diese Verbindung ins Osmanische Reich. Und wir jetzt einen Schwenk mal machen von Bayern rüber in das späte Osmanische Reich im Übergang zur Türkischen Republik. Dann wird es ganz spannend, weil da haben wir die Bewegung der Jungtürken, nennen die sich. Und die Jungtürkenbewegung, die hat eigentlich eine Geheimorganisation. Ähnlich eigentlich wie in Bayern die Thule-Organisation, aus der die so hervorgeht. Das ist das Komitee für Einigkeit und Fortschritt.
Der Name ist schon irgendwie der Hammer, oder?
Oder Fortschritt und Einigkeit, ich bin nicht ganz sicher.
Wir reden jetzt am Ende vom Ersten Weltkrieg, wo das Osmanische
Reich sozusagen... Nein, wir reden noch davor. Wir reden so von der Zeit, so 1908. Da gibt es nämlich, da wird der türkische Sultan von den Jungtürken gestürzt. Mhm. Und dieses Komitee für Einigkeit und Fortschritt, das ist auch logenähnlich organisiert. Ja, so ein Geheimbund, ähnlich wie es das auch in Italien gab, ähnlich wie der Thule-Orden. Und das ist ganz faszinierend, weil die treffen sich, Zentrum ist interessanter, Thessaloniki, ja, Zentrum der türkischen Revolution.
Wo sonst denn?
Nicht Konstantinopel, ne? Ich sage bewusst nicht Istanbul, weil in dieser Zeit historisch ist es noch Konstantinopel, so in Thessaloniki. Und die treffen sich auch in Räumlichkeiten der Freimaurerlogen. Und ganz interessant, es gibt einen britischen Diplomaten, der in der Zeit dort ist und so geheimdienstlich Berichte nach Großbritannien schickt. Und der nennt das tatsächlich in seinem Bericht, das spaßeshalber, das jüdische Komitee für Einigkeit und Fortschritt. Und warum? Weil einfach Juden und Dönme wirklich überrepräsentiert darin beteiligt sind. Und das sage ich jetzt nicht, um irgendwelche Verschwörungstheorien zu füttern, ganz und gar nicht, oder in keinster Weise antisemitisch oder so, auf gar keinen Fall. Aber es sind historische Fakten. Und das ist spannend, da mal hinzuschauen. Weil dann ja eben halt, dass diese Verbindung hat später eben zu auch antisemitischen Organisationen, wo eigentlich viele Fragezeichen so
Ja.
aufploppen, wie das zusammenhängen kann.
Hier
Und
vielleicht an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, weil es ist heute, wir haben ja dieses harte Klima auch. Und wenn wir jetzt über so sensible Themen sprechen, dann möchte ich das auch nochmal sagen. Einfache Geister könnten glauben, geht das jetzt in eine antisemitische Richtung, was wir hier reden?
na, auf keinen
Nein,
Fall.
ich möchte das nur nochmal klarstellen. Ich habe das eigentlich auch schon in der, ja, als ich über die Sabbatai Zvi und so gesprochen habe. Von was wir hier reden, das sind Sekten innerhalb des Judentums, die das Judentum per se umstellen wollen, also komplett umdrehen wollen. Das heißt, diese Sekten sind vor allem erstmal eine Bedrohung für das traditionelle, herkömmliche Judentum. Versteht ihr? Das geht also nicht darum, dass hier die Juden irgendwie als Ganzes in irgendein schlechtes Licht zu stellen, sondern von was wir hier sprechen. Die Dönme sind sozusagen Nachfolger von den Sabbatäern, Frankisten. Die sind in diesem Geist. Und das ist es ist revolutionäres Judentum. Die wollen das Judentum selbst umdrehen, sowohl kulturell als auch religiös, wenn man so sagen kann. Und wenn wir über diese Gruppen reden, dann mit Sicherheit, man darf die nicht gleichsetzen mit allen Juden. Ich glaube tatsächlich, dass das auch einer der Gründe ist, einer von den Gründen, die auch dazu beigetragen haben, zu diesem historischen Antisemitismus, den es ja gibt in Europa. Ich glaube, das ist einer der Gründe, weil viele Menschen diese Differenzierung nicht hatten. Ja, das Wirken von solchen revolutionären Gruppen, die dann zum Teil auch in irgendwelche okkulten Geschichten reingehen, das hat man irgendwie erkannt, aber man konnte das nicht trennen, sondern aus Sicht der Leute war so, oh, was geht denn da bei den Juden ab? Ja. Und ich glaube, dass deswegen auch ganz viel Projektionsfläche darauf gekommen ist. Aber wenn wir von den Dönme reden, dann reden wir eben von einer Gruppe innerhalb des Judentums. Das muss man mal ganz klar sagen. So.
Ja, und ich kann auch noch mal hinzufügen, die Themen, auch wie ich sie jetzt anspreche, es ist alles nicht wertend. Ich war
Okay.
nicht dabei, ich habe mein Wissen auch aus Büchern und aus meinen eigenen Gedanken und ich bewerte geschichtliche Prozesse nicht moralisch,
Genau.
sondern ich schaue da einfach drauf wie auf eine Landkarte und finde es spannend. Und gucke einfach mal, was da war und wundere mich ganz oft. Ja, und will da auch gar nichts verurteilen. Ich habe in fernen Ländern und vergangenen Zeiten nicht gelebt. Ich kenne die Beweggründe nicht und ich will auch niemandem was Schlechtes unterstellen. Ne? Und ich stelle es nur fest. Und ganz spannend ist halt eben auch bei diesen Dönme in Thessaloniki, was die nämlich machen, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, die gründen die ersten modernen Schulen im Osmanischen Reich. Modernen Schulen in dem Sinne, ja, man müsste sagen, so westliche Erziehung. Und die gründen sie eigentlich für ihre eigenen Kinder, ja, weil die sind als Kaufleute, als Wirtschaftsleute super aktiv, sehr erfolgreich und die wollen eine zeitgemäße Erziehung. Ja, die wollen jetzt nicht irgendwie in so einer, weiß nicht, so eine klassische muslimische Schule, wo sie den Koran auswendig lernen, sondern die wollen Sprachen lernen. Vor allem Französisch ist groß geschrieben, Naturwissenschaften. Die müssen ja auch eben mit Westeuropa so mithalten. Und Schüler einer dieser Dönme-Schulen in Thessaloniki ist der spätere Kemal Atatürk. Das weiß keine Sau. Ne? Wo ist der zur Schule gegangen? Der ist an einer Dönme-Schule. Ist der
Das ist ja faszinierend, ja.
ausgebildet worden? Und also das ist einfach für mich schon wieder so ein Bonbon der Geschichte, wo ich sage, ey, weiter forschen, weiter reingucken. Wo sind die Zusammenhänge? Und es ist auch interessant, die Dönme werden von den jüdischen Gemeinden in Thessaloniki überhaupt nicht akzeptiert. Von den Muslimischen schon. Ne? Die werden nach außen als Muslime wahrgenommen. Das bröckelt dann erst mit der türkischen Revolution, dass die Dönme in so ein negatives Licht geraten. Also dann gibt es, das ist ja so interessant, die türkische Revolution, die setzt an, um das, ja, man muss sagen, so das Sultanat, den Gedanken des Kalifats, des Islam eigentlich abzuschaffen. Ja? Und auch ethnisch, ja, von der Bevölkerung her, ja, muss man sagen, so Kleinasien neu zu ordnen. Es gibt 1923 den Vertrag von Lausanne. Auch spannend, in der Schweiz, ja, und als Schutzmächte Großbritannien und Frankreich, ne, wird ein Vertrag dann geschlossen zwischen Griechenland und der Türkei über den Bevölkerungsaustausch. Und da werden dann die ganzen Griechen, ja, die in Kleinasien, also heutige Türkei leben, wirklich seit der Antike leben, so die Pontos-Griechen, die müssen alle nach Griechenland und die ganzen Türken, die in Griechenland leben, auch seit dem Mittelalter, also wirklich Teil dieses Landes sind, die müssen in die heutige Türkei. So, die tauschen ihre Bevölkerung. Und da, in dieser Phase wird auch die Stimmung, politische Stimmung in der jungen türkischen Republik, die wird immer nationalistischer. Und es wird eigentlich dann das geschaffen, ideologisch, was wir heute als Türken dann bezeichnen. Weil vorher war das ein großes Bevölkerungsgemisch. Und natürlich gibt es die Türken als ethnischen Kern. Aber viele andere Völkergruppen vermischen sich damit. Und da wird eine neue republikanische Identität geschaffen.
Eine Nation wird
gebaut. Eine Nation würde man,
im
europäischen Sinne. Ich würde
schon
sagen,
damals Nation Building, oder? Ich meine, da sitzen
total.
So irgendwelche Thinktanks. Du sagst ja, die Schutzherren für diesen Prozess waren Engländer, Franzosen. Das ist Nation Building. Wir bilden jetzt diese neue Nation,
ja,
Türkei. So.
Und im Kontext, in diesem Prozess, da fällt auf einmal dann schlechtes Licht auf die Dirne. Da gibt es Stimmen in der Türkei, in der türkischen Presse, die schreiben, hey, unsere Revolution, das war ein jüdisches Komplott. Also so ganz, so wie man das auch aus Deutschland dann auch später kennt. Und die Dönme, die sind ja gar nicht Muslime. Die haben uns eigentlich jahrhundertelang an der Nase rumgeführt. Das sind im Verborgenen Juden. Und das ist halt falsch. Das ist historisch nicht richtig. Es ist richtig, dass sie nicht wirklich Muslime waren. Aber sie waren halt eben auch nicht verborgene Juden. Sie waren nicht Krypto-Juden. Da, sowas gab es in Spanien. Da wurden Juden zur Konversion gezwungen und haben dann im Verborgenen, waren sie noch jüdisch. Nein, das waren Sabbatianer im Verborgenen. Das muss man mal wirklich unterscheiden und darf da nicht mit einer groben Sichtweise rangehen. Und dann wurden sie einem ganz starken Druck ausgesetzt, ja, weil die wurden halt eben auch aus Thessaloniki vertrieben. Die mussten jetzt sich in Istanbul und in der heutigen Türkei dann ansiedeln und irgendwie klarkommen. Und dann ist es so ganz interessant, so in den 30er, 40er Jahren, da verschwinden die Dönme. Zumindest verschwinden sie offiziell. Ja, die gehen dann auch in der türkischen Nation auf. Die werden auch so stark angefeindet, dass die eigentlich so ihre Wurzeln ja, verschweigen, vertuschen. Also das weiß ich, weil ich habe jetzt ein wissenschaftliches Buch darüber gelesen und der Autor, der hat dann noch so Nachfahren von Dönme interviewt und betont dann halt eben auch, die wollen eigentlich nicht jetzt geoutet werden nach außen, dass ihr Großvater oder Urgroßvater ein Dönme war, sondern die sind jetzt offiziell, sind es Türken. Aber es ist halt spannend, diese wirklich Schlüssel- und Sonderrolle, die sie gespielt haben. Und auch spannend ist bei der Jungtürkenbewegung und bei diesem Komitee für Einigkeit und Fortschritt, ja, das geht zurück auf Kreise innerhalb der türkischen Armee von Armeeärzten. Und jetzt sagt man, okay, Armeeärzte, was macht die denn politisch? Ja, die beschäftigen sich mit Medizin. Ja, und wer sich mit Medizin beschäftigt, auch in dieser Zeit, der muss sich mit Naturwissenschaft beschäftigen. Und bei Naturwissenschaft bist du eben dann beim Darwinismus. Ja, und diese Kreise haben ein sehr darwinistisches Weltbild vertreten, ein auch positivistisches, ein, ja, so wirklich so das, wofür jetzt irgendwie so der moderne Westen steht. Und die wollen das traditionelle System des Osmanischen Reiches stürzen. Die wollen keine Oberherrschaft der Religion und kein Feudalstaat oder... Ja gut, ich weiß nicht, ob das Wort Feudalstaat aufs Osmanische Reich passt, grob. Und dann, wenn wir jetzt eben über darwinistische Kreise, die politisch aktiv werden, sprechen, ja, dann hast du auch eine gewisse Parallele zu diesem Sozialdarwinismus der Nationalsozialisten. Und du hast auch diese Achse, so Lunar Society ist das ja, glaube ich, ne? Huxley und wer ist denn das eigentlich, wer das in die Welt gebracht hat?
Naja.
Und wieso wird das Ganze politisch und instrumentalisiert? Ne? Und ich finde es immer ganz wichtig, wenn wir auf Ideologien schauen, wenn wir auf Gedankengebäude schauen, auf Weltbilder. Da wurde mir eigentlich immer, hatte ich das Gefühl zumindest, in der Schule oder an der Uni so vermittelt, ja, jemand liest vielleicht ein Buch, findet eine Idee überzeugend und dann wird er Aufklärer. Hat Rousseau gelesen, oh toll. Ja, das ist ein Stück weit so richtig, aber eigentlich muss man mal schauen, es gibt immer Organisationen, die erstmal die Basis schaffen, die gewisse Bücher verlegen, die sie drucken, die in eine gewisse Richtung forschen, die sich vernetzen, die von jemand anders gesponsert werden. Ja, und da merkt man dann hinter jeder Ideologie, so die durch die Welt geistert, stecken sowas, was wir heute Thinktanks nennen.
Ja.
Und dahinter stecken Machtstrukturen. Und die gilt es aufzudecken und zu analysieren. Und dann wird Geschichte spannend. Dann kann mir kein Mensch mehr erzählen, irgendwie Auseinandersetzung mit Geschichte ist staubtrocken, lass mich mal in Ruhe mit dem langweiligen Kram. Weil wo bewegen wir uns denn dann?
So ist es. Und aus diesen Kreisen kommt da auch, sagen wir mal, das, was ich manchmal so diesen geleiteten Fortschritt nenne. Weißt du, es gibt so einen natürlichen Fortschritt im Sinne von Leibniz. Hey, diese Welt ist einfach irgendwie immer Veränderung, es geht weiter. Aber ich meine, in welche Richtung bewegen wir uns? Welche Richtung forschen wir? Welche Richtung untersuchen wir? Für welche Richtung Gibt es Lehrstellen, Professuren, Budgets? Das ist auch eine hochspannende Frage. Es ist halt nicht so, wie sich das viele Leute vorstellen, dass halt ja, jemand hat eine Idee, jemand, und dann treibt er das voran.
Genau.
Sondern es gibt eine ganz klare, heute in Neudeutsch würde man sagen, Framing, eine Leitplanke, in welche Richtung das sich bewegt.
Ja.
Und da sind wir eben bei diesen 19. Jahrhundert-Gruppen, Huxley, Darwin und so weiter, und die halt da sozusagen eine Leitlinie aufbauen, in diese Richtung geht es.
Ja, und interessant ist ja auch, wenn wir uns die heutige Türkei anschauen, so die Türkei steht irgendwie politisch, die steht zwischen Orient und Westen. Ja, irgendwie ist die schon ganz stark europäisiert und dann ist es doch noch ein orientalisches Land. Und es ist ja auch eben halt historisch eine ganz, also ein Schlüssel, territorial für Europa und Asien, so ein Schlüsselpunkt eigentlich. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, wie kommt das eigentlich so zustande? Wieso haben die denn so eine laizistische Republik? Und wieso gibt es da jetzt mit so einem Erdogan konservativ-muslimische Kräfte, die dagegen schießen? Und das ist sehr interessant, da so mal nachzuschauen, wie das eigentlich gekommen ist. Und auch die Connections zur Freimaurerei ist interessant. Also ich bin weit entfernt von diesen klassischen freimaurerischen Verschwörungstheorien. Jetzt die bösen Freimaurer sind überall dahinter. Dafür habe ich mich, da können wir aber ein anderes Mal detaillierter drüber reden, zu intensiv mit dem Thema befasst, um das so platt zu sehen. Aber was nicht von der Hand zu weisen ist, dass es gewisse Strömungen der Freimaurerei gibt, die sich auch historisch-politisch immer wieder betätigt haben und Sammelbecken für politische Bewegungen wurden. Und diese türkischen Freimaurerlogen, ja, es gab dann später, wurde der Grand Orient de Türkei oder so gegründet, de Ottoman, glaube ich, nannten die sich. Aber die gehen zurück auf italienische und französische Freimaurer-Großlogen. Und diese Strömung innerhalb dieser großen Weltfreimaurerei, die ist ganz speziell, weil die hat ihre Wurzeln auch, nicht ihre Wurzeln, aber die ist verknüpft mit der Französischen Revolution. Überhaupt mit diesen ganzen republikanischen Bewegungen, die wir überall haben. Ja, und die ist aber auch, muss man sagen, kultur- oder religionspolitisch mit einem ganz extremen Antikatholizismus verknüpft.
Mhm.
Und ein Kampf gegen den Vatikan, muss man ja fast schon sagen. Wie kann man eigentlich sagen, ja? Und im Osmanischen Reich dann eben halt auch mit einem Kampf gegen diese Gedanken des Sultanats und der muslimischen Oberherrschaft.
Hier an der Stelle, weil du sagst Kampf gegen den Vatikan, du erinnerst dich an den Papst Johannes Paul II. Oder was, ja? Der hatte doch in den jüngeren Jahren seiner Amtszeit, da gab es auch dieses Papstattentat. Und das war doch auch ein türkischer Attentäter.
Das ist interessant.
Glaubst du, dass es da, also gab's,
ich habe noch nie drüber nachgedacht,
Das ist so interessant, weil, pass auf, es geht nicht nur, dass der Typ jetzt, oder ich weiß gar nicht, war er türkisch oder bulgarisch, aber es gibt auf jeden Fall diese Türkei-Connection.
Ich bin der Meinung auch, dass das
ein Türke war. Und es gibt aber auch eine Verbindung, da gibt es auch Forschungen dazu, eine Verbindung von dem Milieu, wo der herkam, auch eine Verbindung, glaube ich, zu dem, was man die grauen Wölfe, ja, ich glaube, Grauen Wölfe nennt sich das. Das ist auch so ein militärischer Arm von dieser laizistischen türkischen Bewegung. So von, und da gibt es wiederum Verbindungen nach Deutschland. Auch damals nach Bayern, hin zu Franz Josef Strauß. Da gab es auch, glaube ich, Gelder, die geflossen sind in diese Richtung. Und es sind halt einfach wieder Fäden, die das Ganze verknüpfen. Wir können es jetzt so nicht beweisen, oder ich weiß es nicht. Aber meinst du, dass sich das da auch wieder widerspiegelt?
Ich habe ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Es ist ein super interessanter Gedanke. Es ist gut denkbar, dass es irgendwie, wie auch immer, die verborgenen Netze der Machtpolitik, dann ob die geheim gesellschaftlich oder geheimdienstlich sind, mag das irgendwie miteinander zusammenhängen. Also ich werde es recherchieren. Hast du mich jetzt wieder auf was angesetzt?
Ja, wieder so ein Ding hier. Glaubst du überhaupt, dass es diese Dörmen, du hast vorhin gesagt, die sind dann halt irgendwann untergetaucht oder verschwunden. Aber glaubst du, die sind, die haben sich irgendwie gewandelt, sind die immer noch am Wirken? Zum Beispiel eine Sache, die ich mich oft gefragt habe, wenn ich an die Türkei denke, okay, du hast Erdogan, der sozusagen eine Gegenposition hat zu all dem Jungtürken, Atatürk-Bewegung, laizistische Türkei, sondern der kommt eher wieder Islam. Ja. Jetzt einer der großen Gegenspieler von Erdogan über Jahrzehnte war diese Gülen-Bewegung, über die ich relativ wenig weiß. Glaubst du, dass es dort Verbindung
also ich glaube, alle Bewegungen, so diese ganzen politischen Bewegungen, die wir in der heutigen Türkei haben, die haben alle historisch ihre Wurzeln, die irgendwo in dieser Revolution von 1908 liegen und in der Zeit davor. Und wenn wir da weiter nachforschen, dann sind da auf jeden Fall solche Connection. Also bei der Gülen-Bewegung kenne ich mich, um ehrlich zu sein, auch relativ wenig aus. Ich glaube, Erdogan selber hat ja den Vorwurf gemacht, die würden von den USA ausgesteuert werden.
Naja.
Die Grauen Wölfe, es ist ja heute sowas wie so die türkischen Neonazis, wo ich auch spannend finde, die vertreten ja auch ein Weltbild. Das ist so dieser Pan-Turkismus, ja, dass alle Turkvölker, also das würde dann ja territorial bis nach Sibirien reichen, also wirklich dann Usbeken und Kasachen, dass die alle zu so einer großen türkischen Obernation gehören. Eigentlich wirklich ganz ähnlich wie die deutsche NS-Ideologie, der deutsche Rechtsradikalismus, der ja auch sagen würde, Mensch, alle Nordgermanen, die Skandinavier, die gehören auch eigentlich zu unserem Großgermanien. Und ja, die Grauen Wölfe, die verbinden jetzt auch eben diese türkische Identität mit einer muslimischen, mit einer politisiert muslimischen. Aber in ihren Anfängen hatten die eine Art Neuheidentum. Ja, weil die gesagt haben, ja, unsere Vorfahren, die Urtürken, ja, die hatten den Himmelsgott Tengri, glaube ich. Wird heute noch, ich war in Sibirien, in Bojazien, da gibt es heute noch so Tengri-Kulte bei den mongolischen Völkern, die jetzt eng ja mit den Türken verwandt sind. Und das haben sie dann aber irgendwie in ihrer Ideologie gewechselt. Aber ich finde es spannend, ne? Weil das haben wir ja eben auch mit dem Thule-Orden. Ja, die hatten auch so eine Art Neuheidentum. Und was ich ganz interessant finde, ist eben diese freimaurerische Connection. Um jetzt nochmal zurückzukommen so zu dem Themenkomplex, zu diesen ganzen revolutionären Bewegungen. Ja, und das geht immer auf diesen Grand Orient de France zurück, also die französische Freimaurerei, die auch von der Keimzelle der weltweiten Freimaurer in London nicht anerkannt wird. Ja, die sind so im Clinch miteinander. Das ist echt eine Welt, nochmal eine freimaurerische Welt für sich, Frankreich und all ihre Dependancen. Und da hast du ja verschiedene so große Revolutionäre. Garibaldi würde ich jetzt mal gerne nennen. Ja, Garibaldi, der war ganz,
Italien ist
ja,
er.
Italien, der war auch in Südamerika zeitweise irgendwie. Ich glaube, in Brasilien wurde dem dann sogar für einen Diebstahl ein Ohr abgeschnitten. Wenn ich die Geschichte richtig zusammenkriege. Ja, echt heftig. Und der Garibaldi, der war auch über Freimaurerkreise mit Bakunin verknüpft. Ja, Bakunin, das ist so der Begründer des Anarchismus, ein Revolutionär, der in der 48er-Revolution in Deutschland, in Dresden, glaube ich, ganz aktiv war. Und ja, und so diese Freimaurerwelt, ja, die gründen in Thessaloniki die Freimaurerlogen, in die dann viele Dönme auch eintreten und woraus sich dann das Komitee für Einigkeit und Fortschritt und die Jungtürkenbewegung auch rausbildet. Und diese ganzen Fäden in so einem Gesamtbild zu verknüpfen, finde ich spannend. Und es gibt ja auch noch den Mazzini, ein Italiener, über den weiß ich gar nicht so viel, aber auch ein großer Freimaurer und ich glaube auch in dieser Einigungsbewegung aktiv. Und dann gibt es ja zumindest angeblich, es ist nicht gesichert, diesen Briefverkehr zwischen Mazzini und Albert Pike. Albert Pike ist ja ehemaliger Südstaaten-Konföderierten-General in den USA. Dort ja, Chef der Sektion des alten und angenommenen schottischen Ritus, also eines speziellen freimaurerischen Ritus. Und das ist ja dieser ganz berühmte Briefwechsel, der in ganz vielen Verschwörungstheorien auftaucht, so nach dem Motto, ich glaube so, ja, die unteren Grade wissen ja gar nicht, was kommt. Eigentlich ist das dann oben irgendwie satanisch oder so. Da will ich jetzt so gar nicht einsteigen, ob das so ist oder wie oder warum. Da müsste man sich nochmal ganz viel mit so gnostischen Weltbildern befassen. Aber das gibt es angeblich. Und ich finde halt eben spannend, Albert Pike wird immer mit diesen Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht, aber was fast niemand weiß, Albert Pike ist eins der Gründungsmitglieder des Ku Klux Klan. So, der gründet den Ku Klux Klan mit. Ich glaube, das haben 10 Leute gegründet. So, der ist einer davon. Und was ist der Ku Klux Klan? In seiner Anfangszeit vor allem, das ist eine rassistische Organisation, das ist eine Organisation mit okkultistischen Bezügen und das und eben durch Palk auch irgendwo mit Freimaurerei verknüpft, so entfernt zumindest, ne? Oder durch eine Personalunion. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so in den USA, also in den Südstaaten machen die sowas, ja, Ku Klux Klan etc. Und dann gibt es einen Briefwechsel mit Mazzini, mit Italien, mit dieser Einigungsbewegung. Das ist verknüpft mit Frankreich, mit dem Grand Orient und auch mit Bakunin, Anarchismus und dann russische Revolution. Und dann eben halt das auch wiederum mit der türkischen Revolution. Ja, die hängen alle zusammen. Und die ganze Geschichte über einen Umweg mit München. und der Keimzelle des Nationalsozialismus. Und also mich haut sowas immer vom Hocker, wenn ich dann auf sowas stoße und da, ja, so für mich gedanklich Netze spinnen, die mögen dünn sein, die kannst du nicht wissenschaftlich sauber in jeder Hinsicht belegen. Aber sie sind interessant. Sie sind wirklich, ja, irgendwie auch filigran. Das ist so ein bisschen so die verborgenen Muster der Politik.
Auf jeden Fall, also der Move jetzt hier diese Verbindung, die du zum Ku Klux Klan gezogen hast, ist hochinteressant. Ich hatte es ja wiederum letztens in der Schweiz-Sendung, weil wiederum das Logo vom Ku Klux Klan genau wieder an wieder dieses rot-weiße Kreuz ist, wieder an Rittertum erinnert. Und tatsächlich, es irgendwie aussieht, so, wenn ich mir sowas anschaue wie den Ku Klux Klan, das sieht auch aus wie so eine Art pervertierte Form von vielleicht älteren Logen, die es gab. Weil es ist nicht nur, dass der Ku Klux Klan einfach eine Organisation ist von irgendwelchen Rassisten, die halt Gewalt ausüben. Natürlich, aber es hat eben auch diese okkulte Dimension. Die haben Rituale gemacht, dieses weiße Kutten und brennende Kreuze.
Ja.
Und krass ist auch, wenn ich habe das ja da recherchiert gehabt, einer der Vorläuferorganisationen vom Ku Klux Klan ist dann wieder auch eine obskure Loge, die in den Südstaaten, die es da gab, oder die kamen aus St. Louis, waren die, die hießen Sons of Malta. Und da sind wir dann wieder in diesen Geschichten. Und wenn ich das jetzt mal noch weiterspinne, Ku Klux Klan, wir sind also 19. Jahrhundert. Ja. Du hast doch dann an mehreren Orten, hast du diese, also auf der Welt, hast du, sagen wir mal, diese, kann man es nennen, so eine Art pervertierte, also verwandelte Form von diesem alten Logentum, was aber jetzt auf einem sehr völkisches, oftmals rassistisches Weltbild
Ja.
geht. Ich meine, ganz ehrlich, oder einfach gesagt, ist da so ein Riesenunterschied zwischen den Leuten vom Ku Klux Klan und den Sons of Malta und dem, was gleichzeitig in Österreich oder Bayern im 19. Jahrhundert sich entwickelt hat, diese ganzen Neotemplergruppen, du hattest schon vorhin mal Lanz von Liebenfels
Ja,
genannt,
die
diese,
Neutempler.
genau, Neutempler, die ja auch diese völkische Ideologie entwickelt haben. Und also ich finde da, man sieht dort überall Parallelen. Und
Total. Und wenn man schaut, gut, jetzt in den Südstaaten, da hat der Rassismus natürlich auch seine Wurzeln eben halt in dieser Sklavenhaltergesellschaft.
klar.
Also gar nicht jetzt so sehr ideologisch unterfüttert, sondern einfach durch gesellschaftspolitische Gegebenheiten, die dann mit der Sklavenbefreiung aufgebrochen wurden. Aber nichtsdestotrotz, letztlich der Rassismus ist ja auch eine geschaffene Ideologie, die mit dem Darwinismus verknüpft ist.
Genau.
Und die wird jetzt eigentlich dieses Weltbild ja mit so okkulten Themen gemixt in so einem Pott. Und da entstehen dann diese Bewegungen. Und ich finde es halt auch spannend, du sagtest jetzt halt auch Ku Klux Klan, weiße Kutten. Was viele nicht wissen, der Ku Klux Klan, der wurde in seiner Geschichte dreimal gegründet und immer wieder aufgelöst. Oder offiziell aufgelöst oder ist im Untergrund verschwunden. Und erst, ich glaube, in den 1920er Jahren, bei der zweiten Gründung des Ku Klux Klan, wurden dann wirklich diese weißen Kutten, wie wir sie heute, dieses, sag ich mal, Gespenster-Outfit da eingeführt. Aber dieser Ur-Ku-Klux-Klan, der von Albert Pike, da hatten dann die ganzen Mitglieder alle, ich sag mal, individuelle Kostüme. Ja, die waren ähnlich wie dieser weiße Kutten und bestimmt hatten da auch einige so einen Sack über den Kopf. Aber die haben sich irgendwie so, ich würde mal sagen, als Dämonen verkleidet. Könnte man so sagen, als böse Geister. Ich habe mal in einer Dokumentation dann irgendwie so die Erklärung gefunden, dass die der Meinung waren, die jetzt neu befreiten Sklaven, die wären so abergläubisch gewesen, dass wenn man die jetzt irgendwie nachts im Geisterkostüm da irgendwie verprügelt oder erschreckt oder auch gegebenenfalls ermordet, dass die dann echt glauben, das wären jetzt Geister. Und diese Erklärung halte ich für ziemlich platt. Ich glaube nicht, dass das so simpel gewesen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe da einen starken okkulten Bezug. Und wenn man jetzt mal anguckt, was die da eigentlich machen, so dieses schreckliche Zeug, da irgendwie bei Nacht Kreuze anzünden und dann Menschen ermorden, das hat für mich, hat das echt schon was von Ritualmord.
Ja, schon
Das
irgendwie. Ja,
ist
genau.
irgendwie,
Und da
das
erkennen
ist
wir
nicht nur
dann
politischer Terror, das
richtig.
ist natürlich auch, ja, um eben jetzt die neuen, ja, die ehemaligen Sklaven, die jetzt wirklich vollwertige Bürger gewesen sind, von ihren Bürgerrechten fernzuhalten, das ist auch irgendwie Ritualmord.
Und jetzt eine große Frage. Also ich schätze mal, die Leute von euch, die da jetzt mit wachem Geist auch schon hier unsere kühnen Gedankensprünge versuchen mitzugehen.
Ja.
Also es drängt sich ja so mehr oder weniger eine Frage auf. Du hast schon gemeint, hier Ritualmorde, vieles von diesen Verbrechen hat auch diese rituelle Dimension. Das geht bis zum heutigen Tag. Jetzt haben wir schon mal gesprochen, und das ist eben Grundwissen, um das zu verstehen, so über diesen Geist der Sabbatäer, auch deren Ideologie, ja, wo es ein bewusstes Umkehren ist von Werten. Ich will jetzt da gar nicht mehr genau darauf reingehen, ja, wie das sind. Aber jetzt glaubst du, dass, also dort sehen wir das schon. Wir sehen das bei den Sabbatäern, diese rituelle Dimension, vermischt mit Verbrechen. Jetzt vereinfacht gesagt, aus den Sabbatäern rauswachsen irgendwann diese Dönme. Jetzt haben wir hier, oder du hast das schön dargelegt, Zentrum der Dönme über Generationen war Thessaloniki. Ja. Und wir sehen jetzt von dort Verbindungen, jetzt waren wir gerade bei Ku Klux Klan, aber hier vor einiger Zeit hattest du über Sebottendorf gesprochen. Und wir haben ja letztens diese Geschichte noch gar nicht fertig erzählt.
Das stimmt, ja.
Dieser Sebottendorf jetzt wiederum, der also auch aus diesem geistigen Umfeld, Thessaloniki, Dönme, Mauerei-Eliten, der kommt jetzt auf einmal wieder nach Deutschland, ja, Österreich. Und findet dort vor eben schon diese völkischen Bewegungen,
antisemitischen Orden,
Lanz von Liebenfest, diese ganzen Sachen. Und jetzt findet diese Bewegung vor und nimmt dann Einfluss und strukturiert das auf mit dem Thule-Orden und damit ist ausgeführt, dass danach DAP, NSDAP und so weiter. Total. Wird dann ein Muster erkennbar. Dass also sozusagen dieser sabbatäische oder später eben Dönme-Geist in verschiedene Teile geht und das, was er dort fortfindet, sozusagen versucht zu übernehmen, zu beeinflussen, vielleicht nach der eigenen Ideologie zu formen, das in die eigene Ideologie einzupassen oder einfach gesagt, einfach auch zu hijacken, diese Kräfte?
Das ist super spannend. Das lässt sich gar nicht so einfach jetzt beantworten. Zum einen gibt es ja immer dieses Phänomen, die Revolution frisst ihre Kinder. Damit meine ich halt jetzt speziell hierauf bezogen, also viele solcher Bewegungen, die entgleiten ja auch den Gründern oder den Kräften, die da am Anfang reinwirken und dann entwickelt alles eine Eigendynamik. Und dann weiß man gar nicht so genau, haben die das so beabsichtigt, wie es dann am Ende wie der Ausgang von all dem war. Aber es ist echt hot stuff. Anders kann man das nicht nennen. Sebottendorf, ja, oder Rudolf Glauler bleibt ein Rätsel. Es ist ja auch so spannend. So, der wird dann, ich habe ja erzählt, es gab dann diesen Geiselmord. Ja, die Kommunisten ermorden mehrere Thule-Mitglieder, überwiegend Adlige.
Und, in dieser Zeit der Münchner Räterepublik.
In dieser Räterepublik, ich glaube 1919. Und innerhalb der Thule-Gesellschaft wird dem Sebottendorf daran die Schuld gegeben. Denn der hätte irgendwo angeblich eine Namensliste oder so liegen lassen und er ist in Hände der Kommunisten oder so irgendwie. Und da gibt es Kräfte, die sind gegen den. Und ich bin sogar der Meinung, dass es dann so war, der muss austreten. Auch spannend so. Und dann verliert sich wieder lange seine Spur. Dann zieht er, glaube ich, ein paar Jahre nach Bad Sachsa in Harz, schreibt noch mehrere astrologische Bücher, also ist weiterhin Esoteriker. Ja, und dann tritt er 1933 mit der Machtergreifung der Nazis nochmal in Erscheinung. Und ich kann es mal zeigen, eben halt mit diesem Buch. Das ist jetzt ein Nachdruck, ne? Das ist tatsächlich so noch mit dem Emblem auch eben der Thule-Gesellschaft, bevor Hitler kam. Ne? Da sieht man es auch, wo das Hakenkreuz herkommt.
Ja, so ist es.
Deswegen kommt nämlich von der Thule-Gesellschaft.
Genau, deswegen sind diese Dinge wichtig, so, weil auch diese Symbolik, du daran erkennen kannst, wo kommt das eigentlich her.
Und dieses ganze Buch, es trieft vor Antisemitismus. Was spannend ist, weil ein paar Jahre vorher, ja, 1925, da schreibt er dieses Buch. Der Talisman des Rosenkreuzers. Ja, und das ist so dieser autobiografische Roman. Ja, und da schreibt kein Antisemit. Da schreibt eigentlich jemand, ja, der ja eben halt mit dieser Figur des Thermodien jüdischen Lehrer hat. Da schreibt ein Esoteriker. Da frage ich mich, wie hängen diese beiden Personen zusammen, ne? Ich kann die Bücher ja auch später noch mal zeigen, mit anderen auch. Und ja, da tritt er jetzt in Erscheinung 1933 und versucht mit diesem Buch eigentlich zu zeigen, hey, die ganze NS-Bewegung, die jetzt die Macht ergriffen hat, die kommt doch eigentlich von uns und von mir. Und die Nazis finden es gar nicht cool. Das Buch wird, ich glaube, verboten, bin ich sicher, oder gibt es keine weiteren Auflagen. Und ich meine, so, er wird des Landes verwiesen. Ja, und dann verliert sich wieder die Spur. Was macht er eigentlich? Angeblich ist er dann irgendwie eine Zeit lang in der Schweiz und später Honorarkonsul in Mexiko. Aber so ganz genau weiß das keiner. Und im Zweiten Weltkrieg taucht er wieder in Istanbul auf und ist dort Mitarbeiter des deutschen Geheimdienstes. Ja, und manche Quellen sagen auch Doppelagent für die Briten. Und sein Vorgesetzter dort in Istanbul, also vom deutschen Geheimdienst. Der hat auch später ein Buch darüber geschrieben, mir fällt der Name gerade nicht ein, das heißt aber, glaube ich, Geheimdienst mit beschränkter Haftung. Und da beschreibt er auch die Begegnung mit Glauler oder Sebottendorf halt. Und er beschreibt ihn als, ja, das ist ein netter, lieber alter Kerl, der redet am liebsten irgendwie über eingeweihte Meister aus Tibet. Und was der geheimdienstlich macht, ist eigentlich Banane, ne? Das ist ganz salopp zu sagen. Und ja, er ist wohl zumindest angeblich kein besonders toller Agent. Und 1945, angeblich, wir wissen es nicht genau, mit der Niederlage Deutschlands aus Verzweiflung stürzt er sich in den Bosporus und begeht auf diesem Wege Selbstmord. Aber auch das ist halbe Legende. Genau genommen wissen wir nicht, was mit dem, wie der endet, wo der endet, was da passiert. Das ist von A bis Z eine rätselhafte Figur, die aber eben eine weltpolitische Schlüsselrolle gespielt hat. Das muss man sich mal so vor Augen führen, weil er eben halt die strukturell die Keimzelle für die NS-Bewegung gelegt hat.
Boah, hochspannendes Thema. Also. Ich glaube, an der Stelle lass uns mal eine kleine Pause
Ja,
einlegen.
sehr gerne.
Vielleicht, also wir werden diesen Austausch hier fortführen. Und es gibt noch so viele Bereiche, wo wir reingehen. Und selbst jetzt merkt man schon, es reicht uns nicht die Zeit. Aber die Zeit reicht nie, weil es einfach so viele spannende Themen gibt.
Ja.
Aber ich glaube, so als Aussicht, was wir auf jeden Fall noch drüber sprechen sollten, ist eben, ob wir dieses Muster, dass also Leute Einfluss nehmen auf Gruppen, die es eh schon gibt, die natürlich entstehen. Fast könnte man sagen, vielleicht, ob es ein Muster gibt der Infiltration, ob wir das noch anderswo feststellen im Bereich der Geschichte. Da
Ja,
können wir
auf
auf jeden
jeden
Fall mal
Fall.
drauf schauen.
Also in dem Kontext würde ich gerne, wenn wir uns dann das nächste Mal zum Gespräch treffen, mal über die Frankfurter Schule. Ja, sprechen, weil die Frankfurter Schule, 68er-Bewegung, so welchen Einfluss hat das auf unsere Gesellschaft genommen? Und wenn man da auch nochmal so hinter die Kulissen schaut, dann wird es mal wieder spannend. Spannender, als es ohnehin schon ist.
Es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Reihe von großartigen Themen, aber ich
Ja.
glaube, für heute lassen wir es mal gut sein, weil wir müssen es auch erstmal sacken
Ja,
lassen.
klar,
So.
auf jeden Fall.
Und ja, in dem Sinne danke ich euch allen, dass ihr
Ja.
eingeschaltet habt. Ich freue
Aber
mich
echt
jetzt schon
super
auf
hier
eure
zu sein.
Kommentare und ich bin mir sicher, Charles freut sich auch ganz großartig
Ja,
da zu sehen,
riesig, auf
was
jeden
passieren da
Fall.
für Inputs. Und hoffe, dass ihr da auch in die Diskussion einsteigt, natürlich immer mit Respekt und mit der nötigen Etikette. Und in diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns unterstützt und bleibt dabei. Beim nächsten Mal geht's weiter. So long. Ciao.